Hallo und herzlich willkommen. Und Frage 1 an meinen Gast: Wie klang Radio Sarajevo in Ihrer Kindheit?
Knarzig. Wir hatten so ein altes Radiogerät zu Hause. So eins noch mit Röhrentechnologie. Das heißt, wenn man die Lieder hört, waren sie in der Regel so ganz verrauscht und knarzig. Und wenn man dann dasselbe Lied später mal auf einer Kassette oder Schallplatte hört, erstaunte man drüber, wie gut sich das eigentlich anhören soll.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Tihan Siller, schreibt tragikomisch über die Bombardierung Sarajevos.
Und er tut das in seinem Buch Radio Sarajevo. Servus, herzlich willkommen, Tihan Siller. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Sie sind uns zugeschaltet aus Kaiserslautern. Auch in diesem Fall ist es jetzt Radio, aber natürlich nicht Radio Sarajevo. Aber wie klang Radio Sarajevo von den Ansagen her? Gab es da irgendwelche Jingles? Also ich versuche mir das so vorzustellen, in Originalsprache.
Ich erinnere mich leider nicht mehr tatsächlich. Da aber noch in den 80ern Kommunismus herrschte, weiß ich, dass oftmals diese morgendliche Ansage, wenn man das Radio zum Frühstück anmachte, ich glaube bis 10 Uhr vormittags, wurde jede Sendung mit Guten Morgen arbeitendes Volk angesagt. Dobro jutro, radni narod, hieß das dann. So hat man die Leute im Kommunismus begrüßt.
Radio Sarajevo, Ihr Buch beschreibt eben diese Bombardierung Sarajevos, die Sie miterlebt haben als Kind. Müssen Sie denn eigentlich in diesen Wochen und Monaten bei Bildern aus der Ukraine und aus dem Gazastreifen verstärkt an Ihre Kindheit denken?
Ja, ich versuche mich auch vor diesen Bildern zu schonen tatsächlich. So gut es geht, man kann sie nicht überall vermeiden. Gerade bei sozialen Medien sind sie so ein bisschen allgegenwärtig. Aber die erinnern mich schon sehr stark an das, was ich auch selbst erlebt habe. Das stimmt schon.
Und welche Erinnerungen kommen Ihnen da ins Gedächtnis, wenn Sie an Sarajevo denken, an sich als Kind, an die Belagerung, die Bombardierung?
Der Krieg ist ja so eine Mischung von Eindrücken. Da gibt es so die Langeweile und die Tristesse. Daran erinnere ich mich ja auch, stundenlang im Keller ausharren, während die Plattenbauten bombardiert werden und immer wieder getroffen werden. Dann so diese panischen Spitzen, wenn man irgendwie sich zu weit von zu Hause entfernt hat und das Bombardement einsetzt. Man muss irgendwo ein Versteck suchen und weiß nicht wo. Und das kommt dann irgendwie ganz willkürlich, je danach, was für ein Bild ich gesehen habe und vermutlich je danach, was mein Unterbewusstsein in dem Moment so ausarbeitet.
Gibt es dazu eigentlich auch einen Geruch?
Ja, ja, der Geruch von Sprengstoff. Ich glaube, alle Menschen, die im Krieg waren, egal wo, erkennen diesen Geruch ganz genau. So ein bisschen Sulfur ist dabei, also faulige Eier. Und dieser Geruch von Wunderkerzen ist auch mit dabei, aber alles deutlich intensiver und beißender. Nitrocellulose nennt man das, glaube ich, diesen Bestandteil, der für diesen Gestank sorgt.
Und wie schwer ist es denn, jemanden, den Sie jetzt hier kennenlernen, verständlich zu machen, was das bedeutet, so zu leben, wie Sie gelebt haben, leben mussten mit Ihrer Familie?
Also ich sage mal, glücklicherweise verstehen es die Menschen hier nicht 100% und das begrüße ich, weil das bedeutet, dass sie keinen Krieg erlebt haben. Das möchte ich auch für alle Menschen, niemand soll Krieg erleben. Ich versuche es aber so verständlich wie möglich zu machen. Auch dieses Buch ist ein Versuch, die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen und etwas näher an diese Erfahrung des Kriegs zu führen. Weil ich glaube, wir alle wissen, rein rational wissen wir, dass Krieg schlecht ist, dass wir alle Krieg nicht möchten. Und ich möchte diesem Wissen vielleicht so eine Komponente des Gefühls beifügen, damit die Leute das nicht nur rational wissen, sondern auch spüren, ein bisschen zumindest, dass Krieg was ganz Furchtbares ist.
Zu Ihrer Person. Sie sind Schriftsteller und Berufsschullehrer. Was sind Sie zurzeit mehr?
Ich bin immer mehr Berufsschullehrer. Das bin ich wirklich in Vollzeit. Also ich habe auch volles Stundendeputat und Schriftsteller bin ich. Nebenbei würde ich sagen, dadurch, dass Radio Sarajevo jetzt sehr erfolgreich ist, ist diese Schriftstellerrolle so, hat sich so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt. Aber nach wie vor, ich gehe jeden Tag zur Schule und unterrichte jeden Tag meine 6 bis 8 Stunden, wohingegen ich Schriftsteller so ja, phasenweise bin. Wenn ich eine Lesung oder ein Interview gebe, dann bin ich Schriftsteller. Also in diese Rolle komme ich deutlich seltener als in meine Rolle als Lehrer.
Was sind denn die größten Vor- und Nachteile im Leben eines Schriftstellers?
Der größte Nachteil ist, würde ich sagen, die Einsamkeit des Schriftstellers. Es ist wirklich so ein ganz einsames Geschäft. Man hockt da alleine an seinem Schreibtisch und schreibt irgendwas. Das ist auch das, was mich am meisten stört, weil ich eine sehr gesellige Person bin. Deswegen habe ich jetzt zusammen mit meiner Frau ein Kinderbuch geschrieben, Lila Leuchtfeuer. Das war was total Schönes mit einem Menschen, der einem vertraut ist, zusammen etwas zu schreiben, nicht immer diese Einsamkeit des Schriftstellerberufs. Und der Vorteil ist die Möglichkeit, dass man sich ganz gut mitteilen kann. Ich würde sagen, wir Menschen möchten uns alle immer anderen mitteilen, wir möchten verständlich machen, was wir fühlen, was uns wichtig ist. Und wir tun uns schwer dabei, der Mensch ist immer so ein bisschen in seinem Kopf gefangen, aber ein Schriftsteller hat so eine Technik perfektioniert, wie er diese Musik im Kopf in Sprache übersetzen kann. Und ein Schriftsteller hat wirklich diese Möglichkeit, sich so mitzuteilen, wie er das möchte oder wie sie das möchte.
Und die gleiche Frage gilt auch für den Berufsschullehrer. Was sind da die größten Vor- und Nachteile?
Der größte Vorteil ist genau das Umgekehrte als beim Schriftstellerberuf, nämlich die Tatsache, dass man jeden Tag mit anderen Menschen verbringt. Gerade mit jungen Menschen, das ist total schön. Also das hält auch einen selbst jung im Kopf, wenn man jeden Tag mit Teenagern arbeitet, so wie ich. Und dann arbeitet man auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen zusammen. Und ich bin an der berufsbildenden Schule 2 in Kaiserslautern umgeben von wirklich ganz tollen Lehrern und Lehrerinnen. Ich freue mich eigentlich jeden Tag zur Schule zu gehen. Das ist so das Schönste an dem Beruf. Die Nachteile des Lehrerberufs kennen wir alle. Das sind auch dieselben Nachteile, die im Moment für diese Krise sorgen, für die Tatsache, dass niemand mehr Lehrer werden möchte. Also der Beruf wird zunehmend bürokratischer, die Arbeitslast wird immer höher, weil viele Aufgaben, die ursprünglich Aufgaben des Sekretariats waren, werden an die einzelnen Lehrer ausgelagert, einfach weil es nicht mehr genug Arbeitskräfte gibt. Es mangelt an allen Ecken und Enden. Und dann sind Schulen, ich würde sagen, bundesweit von dem, was ich höre, notorisch unterfinanziert. Also die Schulgebäude sind in einem furchtbaren Zustand. Die Lehrer müssen ständig darum kämpfen, dass es einen Inflationsausgleich gibt. Das heißt, Nachteile sind zahlreich.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Tian Siller, Schriftsteller und Berufsschullehrer.
Sein jüngstes Buch heißt Radio Sarajevo und ist beim Verlag Hansa Berlin erschienen. Ja, wie weit geht denn die Entstehung dieses Buches zurück? Wie lange sind Sie daran gesessen? War das Ihr Corona-Buch?
Ich habe es tatsächlich in der Pandemie geschrieben, aber ich habe gar nicht so lange gebraucht. Dafür deutlich weniger Zeit hat es gedauert als bei meinen anderen Büchern, die im Schnitt so 3 bis 5 Jahre Entstehung hatten. Ich glaube, Radio Sarajevo, das waren nur 2 Jahre.
Wann kam Ihnen denn die Idee dazu? Es ist die Geschichte Ihrer Kindheit im belagerten Sarajevo. Sie hatten vorher schon mal über das Thema geschrieben, aber in fiktionaler Form in einem Ihrer vorherigen Bücher. Also wie kam die Idee auf, es sehr persönlich zu schreiben?
Ich wusste, dass ich es früher oder später müssen würde, aber ich fühlte mich nicht so weit. Also autobiografisch schreiben ist auch herausfordernder als fiktional zu schreiben. Gerade wenn man sich so einigermaßen streng an das halten möchte, was wirklich passiert ist. Und dann fühlte ich mich auch emotional nicht so weit. Ich dachte mir so, dass ich weiß nicht, ob die Wunde so ganz verheilt ist und ob ich sie jetzt schon anfassen möchte. Und dann starb mein Vater während der Pandemie an Krebs und das löste irgendwie in mir so diesen Prozess aus. Ich fing an, erst einmal Artikel zu schreiben für Zeitungen, die aber irgendwie immer zu dem Krieg kamen und zu meinem Vater, unabhängig davon, was das Thema war. Aber dann fühlte es sich richtig an und ich schrieb die ersten paar Seiten, es floss nur so aus mir heraus und da wusste ich, okay, ich bin soweit. Und dann habe ich es auch relativ zügig geschrieben.
Und weil Sie die ersten Seiten schon erwähnen, wenn Sie mögen, ich weiß, Sie haben jetzt das Buch vor sich, könnten Sie uns vielleicht einfach die ersten 20 Zeilen des Prologs lesen, dann wären wir gleich mittendrin in der Handlung und würden zugleich auch mal Ihren Stil hören.
Klar, gerne. Als die ersten Bomben fielen, lag ich bäuchlings auf dem Schlafzimmerteppich und hörte Radio. Der Sender spielte David Bowies Suffragette City, als plötzlich ein metallisches Kreischen die Luft zerriss und eine Explosion unsere Vorhänge aus der Schiene blies. Ihr Druck war so gewaltig, dass mir schwarz vor Augen wurde, als hätte ich mich zu lange kopfüber vom Turnreck hängen lassen. Alle Alarmanlagen der Straße waren in Panik, ich aber nicht. Noch nicht. Bald schon würde ich in ständiger Panik sein und den Tod in jedem Schatten vermuten. Aber am ersten Kriegstag war ich höchstens verdutzt. Ich kletterte auf den Heizkörper, um besser aus dem Fenster schauen zu können. Wir wohnten im 6. Stock eines Plattenbaus und unten, in der Tiefe, wirbelte schwarzer Rauch über dem Asphalt. Ich sah jemanden entlang der Garagentore taumeln, eine Frau, die ihre Handtasche am Fuß hinter sich herzog. In dem Augenblick detonierte eine zweite Granate, so nah und so laut, dass das Zimmer einen Satz zu machen schien. Die Druckwelle zerschmetterte unsere Fenster, sie schlug die Kakteen vom Tisch, sie warf mein Zeichenpapier an die Decke und mich in die Arme meines Vaters.
Ausschnitt aus Radio Sarajevo, vorgelesen in Kaiserslautern, uns zugeschaltet heute der Autor dieses Buches. Das zieht dann ja sehr ins Buch rein und ist auch zugleich enorm schockierend. Wie überraschend kam das für Ihre Familie, dass auf einmal wirklich Krieg war, mitten in Europa?
Ja, das war das nicht wirklich Witzige, aber vielleicht das Tragikomische daran. Meine Eltern waren vollkommen überrascht. Heute, rückblickend, kann man sagen, also dieser Krieg hat sich über Jahre hinweg abgezeichnet und es war beim Zeitpunkt relativ klar, dass es ihn geben würde. Die Politiker der extremistischen, der nationalistischen Parteien, die gewannen eine Wahl nach der anderen und ihre Rhetorik wurde auch immer schärfer und aggressiver. Also da sprach man dann wirklich von ethnischer Säuberung und bezeichnete die anderen ethnischen Gruppen als Schlangen, denen man den Kopf abschlagen müsse und solche Sachen. Dieser Krieg war absolut klar abzusehen und meine Eltern waren trotzdem vollkommen überrascht. Sie glaubten an das Gute im Menschen. Sie glaubten daran, dass die meisten Menschen keinen Krieg wollen. Und das stimmt zwar, das Problem an der Sache war nur, die Minderheit, die einen Krieg möchte, die kriegt ihn auch in der Regel, wenn sie ihn möchte. Also und der Rest, die Mehrheit, die Frieden möchte, wird dann ganz schnell zur Geisel in dieser Kriegssituation. Und so erging es uns auch.
Tja, und da war die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Sie mussten dann immer wieder runter in den Keller ihres Plattenbaus. Und das war jetzt kein Schutzkeller, Sie beschreiben das ja, sondern es war ein relativ kleiner Keller, sodass die Bewohner eigentlich nur stehen konnten, um sich dort zu schützen vor den Bomben. Erzählen Sie mal von diesen ersten Tagen, als dieser Krieg anfing und was das dann fürs Leben bedeutet hat.
Die ersten Tage waren von dieser Eingewöhnung in diese neue Situation gekennzeichnet. Also für uns alle war natürlich Krieg neu und dann diese Art von Krieg, vom Belagerungskrieg letztendlich, war auch neu. Das heißt, man befindet sich in einer Stadt, die von allen Seiten her beschossen, bombardiert wird und man muss so bestimmte Abläufe erst einmal verinnerlichen, die später dafür sorgen werden, dass man überlebt. Also sich rechtzeitig in Schutz bringen, an der Nähe der Explosionen erkennen, ob die Schusslinie sich dem eigenen Viertel immer mehr nähert, damit man rechtzeitig flieht. Solche Sachen konnten wir alles noch gar nicht. Also diese Überlebensinstinkte, die sich dann so mit der Zeit ins Hirn einbrennen. Und wir hatten auch ganz viel Angst, Panik. Der Mensch stumpft ab, also irgendwann hat man diese Panik zwar weiterhin, aber man funktioniert dennoch. Man lernt, mit dieser Angst zu leben. Am Anfang war das schwer, da lähmt einen die Angst, da kann man nicht so gut funktionieren. Das heißt, die ersten 2 Wochen waren so Tage der Panik, würde ich sagen, und der ständigen Furcht des Zitterns.
Wann haben Sie denn als Kind Ihren ersten Toten gesehen?
Ich glaube, zum Ende meines 10. Lebensjahres. Das war ein Soldat, der in der Nähe von einem Scharfschützen angeschossen worden war. Er zog sich in einen Plattenbau neben meinem zurück, starb dort aber, weil der Krankentransport nicht rechtzeitig kommen konnte. An dem Tag gab es heftige Kämpfe in der Stadt. Und ich sah seine Leiche, als sie rausgebracht wurde. Das war auch zugleich der erste tote Mensch, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, ich war noch 10, ja.
Tja, was hat es in Ihnen ausgelöst jetzt mit der Distanz? Was würden Sie sagen?
Ach, der Krieg hat schon große Spuren in mir hinterlassen, in meinem Denken, in meiner Psyche. Ich war auch lange Zeit wirklich psychisch sehr gebeutelt von diesen Erlebnissen. Das eigene Leben ist äußerst zerbrechlich, es ist furchtbar leicht zu sterben. Und andererseits auch dieser Frieden, in dem wir leben, die Zivilisation, die ist genauso zerbrechlich wie das einzelne Leben. Also man verlässt einen Krieg mit diesem Gefühl, dass es in jedem Moment wieder geben könnte. Auch dieses Gefühl baut sich nach und nach ab, aber das hat bei mir also 20 Jahre bestimmt gedauert, bis ich gelernt habe, dem Frieden in Deutschland einigermaßen zu vertrauen. Und ich würde sagen, dieser Tote, der erste Tote, den ich gesehen habe, war Teil dieses Eindrucks.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Sie Schwierigkeiten hatten, als Sie dann später nach Deutschland kamen, auf großen Plätzen. Man muss sich ja vorstellen, in Sarajevo gab es ja diese Scharfschützen, die von Hochhäusern oder Hügeln aus wirklich gezielt Jagd gemacht haben auf Menschen in Sarajevo. Beschreiben Sie mal, was Sie da hier noch mit sich herumgetragen haben.
Ja, ich war komplett traumatisiert, anders kann man es nicht sagen. Als wir nach Deutschland kamen, ging es mir körperlich auch nicht gut, das stimmt auch. Also ich hatte so Geschwüre auf meinem Rücken, auf meinem Bein, die mussten dann behandelt werden. Ich hatte eine Kieferentzündung, ich war vollkommen unterernährt. Aber das hat sich einigermaßen schnell erholt. Da war ich, würde ich sagen, nach so 3-4 Monaten wieder auf dem Weg der Besserung, der Genesung. Hatte wieder Gewicht zugelegt und körperlich ging es mir besser, aber die geistigen Folgen des Kriegs, das hat wirklich Jahre gedauert. Damals kannte man den Begriff dieser posttraumatischen Belastungsstörung noch nicht, aber ich hatte so einige Symptome, die dazu ganz gut passen, würde ich sagen. Also da gab es solche Sachen wie so Entrückungszustände, dass ich in der Schule den Klassenraum verließ und dann eine halbe Stunde lang Selbstgespräche auf der Schultoilette geführt habe, an die ich mich später nicht mehr erinnern konnte. Oder dass ich schlafwandelte, ständig von Krieg träumte. Oder, wie Sie es eben erwähnt haben, dass ich nicht über offene Plätze gehen konnte. Man gewöhnt sich im Krieg daran, immer entlang einer Wand zu laufen und immer von Deckung zu hechten, wenn die Stadt von Scharfschützen umzingelt ist. Scharfschützen, die wirklich Preisgelder für jeden abgeschossenen Zivilisten bekommen. Und man weiß, dass man in Deutschland dieser Gefahr gar nicht ausgesetzt ist, aber dennoch schafft man es nicht, diese körperliche Reaktion, die man sich in den fast 4 Jahren, die wir im Krieg waren, antrainiert hat, abzulegen. Also die körperliche Reaktion ist stärker als die Vernunft.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Tijan Zilla. Hat als Kind den Bosnienkrieg erlebt.
Und wir wollen jetzt mal über die Zeit davor reden, die ersten 10 Lebensjahre, bevor der Krieg in Sarajevo ausbrach. In geboren 1981, damals noch nicht als Tijan Zilla, das ist ein Künstlername.
Genau.
Und bedeutet was?
Zilla hat eine relativ breite Bedeutungsfläche. Zilla kann Kraft sein, Gewalt, aber auch höhere Gewalt sein. Das ist einfach ein schöner, klangvoller Name. Jedenfalls besser als mein eigentlicher bürgerlicher Name. Sowohl mein Vor- wie auch mein Nachnamen muss ich immer buchstabieren. Und ich hatte absolut keine Lust, das damit weiterzumachen, wenn ich Schriftsteller bin. Ich dachte, okay, ich brauche etwas, was ich nicht buchstabieren muss. Genau.
Wo setzen denn Ihre allerersten Erinnerungen an das Leben in Sarajevo ein?
Im Kindergarten, im kommunistischen Kindergarten. Und zwar musste ich den wechseln relativ früh, weil in Jugoslawien gab es noch nicht so diese pädagogische Kultur wie in Deutschland, dass man die Kinderpsyche besonders sanft behandelt. Meine ersten Erinnerungen waren tatsächlich daran, dass die Kindergärtnerin verordnet, so, ihr Kinder, ihr müsst jetzt schlafen. Und sie sagt dann, und sollte sich jemand von euch Jungs in die Hose machen, schneide ich ihm den Pipi ab. Und dann holt sie so eine große Schere aus der Brusttasche von ihrem Mantel. Die Erzieher mussten nämlich so blaue Mäntel der kommunistischen Partei tragen. Und damit schnippelt sie so in der Luft herum. Und ich kam nach Hause und habe geweint, weil ich solche Angst hatte. Also ich hatte mir nie zuvor in die Hose gemacht, aber jetzt war die Gefahr reell geworden. Das sind so meine frühesten Erinnerungen an Jugoslawien.
Ja, dann 1984 fanden die Olympischen Winterspiele in Sarajevo statt. Sie waren 3 Jahre alt. Es war gerade mal 8 Jahre vor dem Krieg. Also, was haben Ihnen Ihre Eltern später erzählt? Es waren ja die Olympischen Spiele mit Gold für Jens Weißflog im Skispringen und Kathi Witt, die Schlittschuhläuferin, damals noch DDR. Das muss ja schon was Besonderes gewesen sein für diese kleine Stadt.
Ja, das war was Riesiges. Also ich selbst war mit meinen Eltern vor Ort, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Als Dreijähriger habe ich das nicht abgespeichert. Ich habe aber viele Fotos von meinen Eltern und mir in diesen Zuschauermengen, gerade an der Bobbahn und so, die heute vollkommen grasüberwuchert ist, wie alles andere in Sarajevo auch. Und bis hin zum Krieg waren diese Olympischen Spiele auch ein ständiges Gesprächsthema. Das war so ein großes Event gewesen. Dieses Maskottchen Vučko war überall auf Fassaden aufgemalt und diese Gemälde wurden auch erneuert. Also man war furchtbar stolz darauf, bis dann der Krieg kam und das Ganze, so wie alles andere aus der Friedenszeit, den Flammen anheimfiel.
Es war ja noch Jugoslawien, das heißt, es hingen noch Tito-Bilder in den Klassenzimmern in der Schule.
Oh ja, ja, ja.
Was hat der für eine Bedeutung gehabt dann, Tito, für die Schüler? Mussten wir irgendwie Pionierlieder singen oder keine Ahnung?
Ja, ich gehörte zu der, ich glaube, zu der vorletzten Pioniergeneration. Und ich hatte so eine Pionierseinweihung, da mussten wir dieses große Lied auf Tito singen. Druže Tito, mit dieser Kunemo, Genosse Tito, Kamerad Tito, wir schwören dir, dass wir nie von deinem Weg abweichen werden. So ging das. Und man schwor, wenn man etwas hoch und heilig versprach oder wenn die Lehrerin einem sagt, du musst dich bessern, dann musste man antworten, ja, ich verspreche es auf Titos Namen oder auf Titos Ehre. Also dieser Tito-Kult war allgegenwärtig und zugleich war nicht, selbst für mich als Kind war nicht zu übersehen, dass sich dieses Land im freien Fall befand. Also es herrschte Hyperinflation, es gab immer mehr Gewalt auf den Straßen, immer mehr nationalistische, ethnische Spannungen. Die Fußballspiele wurden von zum Teil wirklich tödlichen Ausschreitungen begleitet, zuverlässig jedes einzelne Spiel. Das waren unvorstellbare Zustände und zugleich versuchte man mit so einem bemühten Korsett irgendwie diese kommunistische Ideologie aufrechtzuerhalten, aber mit wenig Erfolg.
Es gab vielleicht noch so einen einnennenden Moment, das war die Fußball-WM in Italien 1990, da waren sie 9 Jahre alt. Jugoslawien hat damals gegen den späteren Weltmeister Deutschland mit Lothar Matthäus verloren. Da haben Sie bestimmt noch Erinnerungen dran.
Ja, da habe ich lebhafte Erinnerungen daran. Alle Kinder aus der Plattenbausiedlung waren bei Ernhard, hieß er, einem Jungen. Seine Familie hatte Gastarbeiterverwandtschaft und die hatten ihn so einen richtig großen Fernseher besorgt. Und weil der Fernseher so groß war, haben wir alle dieses Spiel bei ihm geguckt. Ich glaube, das waren so fast 40 Kinder in einem winzigen kleinen Zimmer. Wir saßen übereinander und haben mitgefiebert, um dann enttäuscht zu werden.
Weil Lothar so gut war.
Lothar war einfach viel zu gut. Das vergessen Leute heutzutage, was für ein Genie am Ball das war.
Ja, man muss sich mal vorstellen, Jugoslawien, damals die Mannschaft noch mit Serben, Kroaten, Bosniern, Kosovaren, Mazedoniern, Slowenen, Montenegrinern. Aus heutiger Sicht ja eine halbe Europameisterschaft.
Genau.
Der Anzahl der Mannschaften.
Ja, das war das Interessante. Und für einen kurzen Moment gab diese multikulturelle Mannschaft so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Projekt Jugoslawien doch bestehen könnte, dass so die Freundschaft und die vielen Mischehen, die Menschen miteinander eingegangen waren, ich bin selbst Kind solch einer Mischehe, dass die doch stärker sein könnten als diese ethnischen Feindseligkeiten. Und zugleich hatte man aber, wie gesagt, den Liga-Betrieb in Jugoslawien und der war ein eindeutiges Abbild der ethnischen Spannungen. Also spielte zum Beispiel Zagreb gegen Belgrad, gab es wirklich Ausschreitungen, bei denen die halbe Stadt brannte. Es wurden jugoslawische Fahnen im Stadion verbrannt. Selbst die Fußballspieler fielen über die Polizisten her. Also, da gibt es ganze YouTube-Dokumentationen. Ja, so war das mit dem Fußball.
Tja, und dann kam der Krieg. Wir haben ja schon vorher drüber geredet. Mit all dem, was er mit sich brachte, die vielen toten Menschen in Sarajevo, aber natürlich auch der Alltag, der dann irgendwann geprägt war von der Frage, wo bekomme ich das Essen her? Wo bekomme ich das Holz noch her, wenn der Winter kalt ist? Beschreiben Sie noch ein bisschen diesen Alltag im Krieg.
Ja, der Alltag im Krieg. Sarajevo war eine umzingelte, belagerte Stadt. Das heißt, die Kräfte der Verteidigung waren halt an den Stadträndern, an den Fronten entlang. Das bedeutete, die Stadt war von so einem eisernen Ring der Waffen umgeben und in der Stadt selbst herrschte die blanke Anarchie, also Kriminelle beherrschten das Stadtgeschehen. Kriminelle, die sehr früh an dieser Verteidigung der Stadt beteiligt gewesen waren, sich dann aber sehr früh von den Fronten zurückgezogen haben, um letztendlich den Schwarzmarkthandel in der Stadt, den Handel mit Waffen, mit Drogen und so weiter zu beherrschen. Und in der Stadt herrschte wirklich eine anarchische Stimmung. Es war nicht nur gefährlich, weil man belagert wurde, es war auch gefährlich, weil Kriminelle wirklich mehr oder weniger enthemmt über die Stadt herrschten. Und Geld war schnell wertlos geworden, das heißt, Tauschhandel beherrschte alles und Menschen tauschten Rolex-Uhren gegen 2 Kilo Holzscheite, um den Winter zu überleben. Sarajevo hat kalte Winter, minus 15 bis minus 25 Grad waren üblich und man musste irgendwie heizen können und es gab nichts zu essen. Wir waren alle wirklich am Verhungern. Anders kann man es nicht sagen, weil die Hilfslieferungen vom Roten Kreuz uns nicht immer erreichten, oftmals von den Kriminellen oder von den Schwarzhändlern so abgeschöpft wurden, dass die Bevölkerung kaum etwas bekam. Und dann musste man doch die ganze Zeit mit dem Beschuss, mit den Explosionen, mit dem Bombardement klarkommen. Also es waren 3,5 sehr, sehr herausfordernde Jahre. Man musste da wirklich überleben.
Und am Ende sind Sie geflohen mit Ihrer Familie. Wir werden in der nächsten Runde drüber reden, aber mal vorab, wie haben Sie das überhaupt bewerkstelligt, organisiert?
Meine Mutter war Germanistin, also an der Universität, und sie hatte Verbindungen zu Kollegen und Kolleginnen von der Universität Mannheim. Und diese erklärten sich bereit, so eine Art Pfandbrief für sie zu hinterlassen und ihre Ausreise mit dem dazugehörigen Visum zu organisieren. Das heißt, wir durften nach Deutschland als Flüchtlinge kommen. Wir hatten dann Leute, die für uns bürgen. Das war ein Germanistikdozent von der Universität Mannheim. Und auch die Universität Mannheim organisierte dann sehr schnell unsere erste Unterkunft. Wir waren nur kurze Zeit in einem Flüchtlingsheim, durften dann aber sofort in die Räume von einem Studentenwohnheim. So passierte die Flucht. Um aber Sarajevo verlassen zu können, das konnten die Leute in Deutschland natürlich nicht für uns organisieren. Das mussten wir vor Ort organisieren. Dazu mussten wir Schmuggler bezahlen, die uns an den Fronten entlang vorbeiführen, die diese Reise organisieren, die auch dafür sorgen, dass diese ganzen Bestien letztendlich der paramilitärischen Einheit, die diese Landschaft für sich eingenommen hatten, dass die uns lebendig durchlassen. Und für diese Reise haben wir unsere gesamten Ersparnisse verbraucht, die Wohnung, das Auto verkauft, alles. Wir kamen in Deutschland absolut blank an. Wir besaßen nur noch, was wir mitgebracht hatten. Und vor dem Krieg waren wir eine der wohlhabenderen Familien gewesen, weil meine Eltern eben zur Nomenklatura gehört hatten und auch Universitätsprofessoren gewesen waren.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Tian Silla, wurde von den Landauer Punks adoptiert.
Und zu den Punks aus der Pfalz kommen wir gleich. Jetzt waren wir noch stehen geblieben bei der Flucht ihrer Familie aus der belagerten Stadt Sarajevo aus dem Krieg in Bosnien Anfang der 90er. Diese Flucht war ja enorm gefährlich, also dass sie überhaupt durchgekommen sind. Es hätte auch ganz anders ausgehen können.
Ja, wir hatten zum Glück ziemlich gute Schmuggler, die eine gute Route kannten. Wir sind nur einmal von Paramilitärs angehalten worden, die konnten wir dann bestechen, dass sie uns weitergehen lassen. Aber ja, es hätte auch schlimmer ausgehen können.
Also es ging mit einem Stadtbus mehr oder weniger durch Forststraßen. Der Bus ist stecken geblieben, Sie schreiben darüber. Es liest sich unglaublich.
Genau, wir sind letztendlich über so Schotterwege, Forststraßen gefahren, durch den Wald, einen riesigen Umweg nach Zagreb. Und zwar nicht von Sarajevo direkt nach Zagreb, also nordwärts, wie man üblich fahren würde, sondern südlich hin, dann über die gesamte Adriaküste durch Kroatien hoch. Und um zu Adria und zu dieser kroatischen Grenze zu kommen, musste man wirklich durch diese ganzen herzegowinischen Wälder an Schluchten entlang fahren. Ich habe aber tatsächlich einen ordentlichen Teil dieser Fahrt durchgeschlafen. Also ich war so erschöpft von dieser Flucht, um Sarajevo zu verlassen, weil die Stadt umzingelt war, musste man durch so einen kniehohen Tunnel, der ich glaube 2,5 Kilometer lang war, kriechen. Und dieser war unter dem Flughafen Sarajevos ausgegraben worden. Auch da musste man Schmuggler bezahlen, die einen durchlassen, weil eigentlich war dieser Tunnel nur dafür vorgesehen, dass die Stadt mit Lebensmitteln und Waffen versorgt wird. Und das hatte mich so erschöpft und dieses Warten auf den Bus, der erste ist zerschossen worden, da mussten wir auf den Ersatz warten, das hatte mich so erschöpft, dass ich während dieser Fahrt immer wieder nur aufgeweckt wurde, wenn ich mit den anderen mit raus musste, weil der Bus aus einem Loch geschoben werden musste und nicht so schwer sein durfte. Aber dann bin ich sofort wieder in den Schlaf verfallen. Ich war in so einer Art Trance, ich kann es nicht anders beschreiben.
Ja, und dann nach Deutschland, ich meine, eine ganz, ganz andere Welt. Während dieser Krieg in Sarajevo tobte, sind in Mannheim ganz normal die Trambahn gefahren, Menschen waren auf dem Wochenmarkt. Wie kam das bei Ihnen an?
Bis heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Ich weiß, dass wir in Mannheim sind wir angekommen, der Bus hat uns am Hauptbahnhof abgesetzt, wo schon ein Bekannter meiner Eltern, auch von der Universität Mannheim, auf uns wartete mit seinem Auto. Und wir fuhren dann mit dem Auto und er hielt kurz vor einem Blumenladen, der sich in so einer Kaufhoffiliale am Mannheimer Paradeplatz befand. Und stieg aus, um irgendwie Blumen für jemanden zu kaufen. Und ich sah diesen Menschen draußen zu, wie sie umherwanderten. Und sie waren eben wie normale Menschen angezogen, nicht so in Lumpen, wie wir während des Kriegs angezogen gewesen waren. Und sie bewegten sich so vollkommen entspannt und angstfrei. Und wie Sie sagen, Straßenbahnen fuhren vorbei. Die Straßen waren freigeräumt. Nirgendwo gab es irgendwelche Straßensperren, Panzersperren. Die Straßen waren nicht von Schutt und zersprengten Bäumen bedeckt, von Müll. Letztendlich ist der Müll in Sarajevo während der Belagerung 4 Jahre lang, 5 Jahre lang nicht abgeholt worden. Mitten in unserer Plattenbausiedlung gab es eine, ich glaube, so 4,5, 5 Meter hohe Mülldeponie, die ständig brannte. Sowas sah man nicht. Bis heute weiß ich, dass ich da zum ersten Mal realisierte, ja, das ist das eigentliche Leben, das ist Frieden. So soll man leben. Das, was du hinter dir hast, das hätte nicht sein dürfen. Ja, das war mein Anfang in Deutschland, mein Anfang in Mannheim. In Mannheim blieben wir aber nicht allzu lange dann. Tatsächlich, wir zogen weiter in die Pfalz, weil meine Mutter dort einen Job bekam, nach Landau.
Ja, und wie kommen jetzt die Landauer Punks ins Spiel, die wir gerade schon mal kurz gehört haben?
Ja, das waren die Einzigen, die mit mir Zeit verbringen wollten. Ich war so als Flüchtling, muss man sagen, wir waren relativ arm. Und die 90er Jahre waren so eine Zeit, wo teure Kleidung eine große Rolle spielte. Man musste irgendwas tragen, wo riesengroß auf der Brust Tommy Hilfiger oder Calvin Klein steht. Das konnte ich mir nicht leisten. Ich trug wirklich Kleidung aus diesen Spendentonnen vom Roten Kreuz, wie man sie kennt. Wir bekamen manchmal von jemandem vom Flüchtlingswerk so eine große schwarze Plastiktüte voller Kleidung. Und es war so wirklich aussortierte Kleidung, 10, 15 Jahre alt. Und ich trug als einziges Kind an der Schule eine Schlaghose und wurde die ganze Zeit unerbittlich gehänselt. Und dann gab es diese Punkrocker. Und die waren schon irgendwie sehr cool. Man sah, sie sind eine Clique für sich und sie hatten auch so eine Haltung. Man sah, dass ihnen alles egal war und sie hielten sich für cooler als andere. Und komischerweise machte es ihnen ausgerechnet aber gar nichts aus, dass ich so komisch herumlief und zum Teil auch sehr seltsame Verhaltensweisen hatte, die noch von diesem Kriegstrauma herstammten. Und die luden mich ein, ob ich mit ihnen Zeit verbringen möchte. Also ich weiß, dass bis heute einer meiner allerbesten Freunde, Philipp, der nahm mir dann so eine Kassette auf mit den coolsten Punkliedern, seiner Meinung nach. Dann nahmen sie mich mit auf ein Konzert und das war auch interessant, weil als Flüchtling durfte ich Mannheim zunächst einmal nicht verlassen. In Landau war es dann ein bisschen liberaler. Meine Mutter hatte einen Job, das heißt, ich durfte zum ersten Mal Deutschland ein bisschen bereisen, erkunden. Und diese Punks waren mobil, die fuhren wirklich 3-4 Mal die Woche ewig weit weg von Landau nach Hamburg oder nach Berlin auf irgendwelche Konzerte. Und dann kehrte man am nächsten Tag um 6 Uhr morgens erst zurück und ich ging direkt zur Schule, völlig unausgeschlafen, aber ich hatte diese coole Band aus Japan oder Amerika gesehen. Auf einmal lebte ich ein Leben, das ich mir nur 1-2 Jahre zuvor nicht hätte vorstellen können. Ich nahm so richtig am Leben teil. Es war das Leben auf einmal wieder sinnlich und es war von Musik und Freundschaft erfüllt. Es war was ganz Tolles, was mir da widerfahren ist.
Man muss ja dazu sagen, Sie kamen ja nach Deutschland und konnten eigentlich gar kein Wort Deutsch. Ihre Mutter war zwar Germanistin, aber trotzdem, es war ja eine fremde Welt für Sie. Sie haben ja nichts verstanden am Anfang.
Nee, am Anfang habe ich überhaupt nichts verstanden. Und Deutsch ist schwer für Menschen, die mit Deutsch aufgewachsen sind oder mit irgendeiner Muttersprache aufgewachsen sind. Es ist schwer für sie, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn diese Sprache einen wie so ein Lärm umgibt und man versteht nichts drunter. Und Deutsch ist bis heute für mich gekennzeichnet von den vielen Sch-Lauten. So die wichtigsten Worte auf Deutsch beinhalten ein SCH, also schön oder scheiße. Das war das erste Wort, das ich auf Deutsch gelernt habe im Sportunterricht, wo wir Hochsprung machen mussten. Haben alle immer scheiße gesagt, wenn etwas misslungen ist. Und am Anfang ist das einfach so ein Lärm. Und als Kind, meine Mutter, die war zu busy damit, einen Job zu suchen. Die hat gesagt, ja, du bist schlau, du musst dir das selbst beibringen. Die hat mir überhaupt nicht geholfen. Als Kind sucht man sich dann so Andockpunkte. Man lernt erst einmal einzelne Worte und hört genau zu, wie andere was sagen. Und imitiert dann erstmal ganze Sätze, ohne sie ganz zu verstehen. Zum Beispiel, ich habe gesehen, wie andere im Unterricht fragen, ob sie aufs Klo dürfen. Und konnte mir so ein bisschen herleiten, okay, so stellt man eine Frage. Aber für mich war es sehr vom Vorteil, dass ich einfach so ein Kind war, das unheimlich gerne las. Und ich habe Deutsch ganz stark durch das Lesen gelernt. Ich habe mich sofort in einer Kinderbücherei angemeldet damals und habe sofort angefangen, Comics zu lesen, Bücher zu lesen. Zunächst einmal mit wenig Erfolg und Wörterbuch, nur so einzelne Sachen verstanden, aber irgendwie, es ging dann schnell. Ich habe Deutsch dann doch ganz schnell gelernt, weil ich auch am Leben teilnehmen wollte.
Ja, und in der nächsten Runde, der letzten Runde, werden wir dann auch erfahren, wie aus Ihnen dann tatsächlich ein Schriftsteller geworden ist. Wir hören jetzt eine Band aus Heidelberg, wo Sie auch eine Verbindung haben zu Heidelberg.
Ja, ich habe da studiert und lange gelebt.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Tian Siller, Schriftsteller und Berufsschullehrer.
Ja, wie hätte sich das denn angehört für Sie, wenn man Ihnen jemand mit 13, 14 da in der Pfalz gesagt hätte, dass Sie später mal Bestsellerautor sind mit einem deutschsprachigen Buch?
Ja, wirklich, seit ich Kind bin, vor dem Krieg noch in Jugoslawien, war es mein Traum, Schriftsteller zu sein. Das ist wirklich ein Kindheitstraum. Ich habe auch früh Gedichte und Geschichten geschrieben. Ich war in so einer kommunistischen Fördersektion für Gedichte und habe als Kind vor so Parteimitgliedern in Theatern Gedichte über Tito vorgelesen. Das heißt, für mich hätte sich das angehört, ja, als würde mir jemand versprechen, dass mein größter Traum in Erfüllung geht, was er dann so ein bisschen auch getan hat. Also das war mein größter Traum schon immer.
Also wir haben ja gehört, Sie haben dann viel mit den Punks rumgehangen, haben auf die Weise sicher sind rumgekommen, durch Deutschland viele interessante Bands gesehen, auch die Sprache gelernt. Aber wie ging es Ihnen denn in der Schule? An welchem Punkt hat es denn auch bei Ihnen so richtig Klick gemacht, dass Sie wirklich angekommen sind hier?
Ah, gute Frage. Ich würde sagen, ich habe zum ersten Mal so in der Oberstufe, so 11. oder 12. Klasse, auf einmal gespürt, okay, ich funktioniere wieder ganz gut. So die Mittelstufenjahre, ich musste die 7. Klasse wiederholen, dann die 8., 9. Klasse, die waren noch sehr stark gekennzeichnet von Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein sehr schwieriger Schüler, äußerst aufmüpfig, destruktiv, frech. Ich hatte keine besseren Wege, um mit den Emotionen klarzukommen, die so vom Krieg oder von den Kriegserlebnissen noch mit beeinflusst wurden. Und meine Lehrerin, Lehrer hatten echt mit mir viel zu tun. Und das aber, ich weiß, dass das schlagartig aufhörte in der 11. Klasse. Ich war in der Oberstufe und merkte auf einmal, ich habe meine Gefühle besser im Griff. Noch sind bestimmte Sachen aus dem Krieg präsent. Gerade so diese Schlafwandeln, die Albträume waren immer noch da. Aber ich kann wieder über diese offenen Plätze laufen. Ich bin nicht mehr so gehemmt im Umgang mit anderen Menschen. Irgendwie, ich taue auf. Oder es ist, als hätte man einen Arm gebrochen und dieser Gips wird abgenommen. Man kann aber doch wieder den Arm bewegen, auch wenn er noch wehtut und bitzelt. So fühlte sich das an. Oberstufenjahre. Und da wusste ich auch, okay, ich muss jetzt drüber nachdenken, was möchte ich studieren. Und zu diesem Zeitpunkt konnte ich Deutsch schon ganz gut, las wie irre und sagte mir, okay, ich werde Literatur studieren. Was anderes kommt für mich nicht in Frage. Ich würde sagen, das war so die Zeit, ab dem 17. Lebensjahr.
Aber dann haben Sie doch auf Lehramt studiert, und zwar zunächst Gymnasium?
Genau, ich habe auf Lehramt studiert, ganz einfach, weil als Flüchtling dann braucht man was Sicheres. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man denkt immer so, dieser Frieden oder das bisschen, was man erreicht hat, das könnte jeden Moment irgendwie in Flammen untergehen. Das ist nun mal die Erfahrung, die wir in Jugoslawien gemacht hatten. Und ich dachte, ich brauche etwas Sicheres. Und so die Sicherheit von einem Lehrerberuf, einem Beamtenberuf, das war dann schon verlockend. Zunächst einmal, witzigerweise, konnte ich mir auch nichts darunter vorstellen. Ich wusste nicht, ob es mir Spaß machen würde, mit jungen Menschen zu arbeiten, stellte dann aber in den Praxissemestern fest, das ist total mein Ding, das macht mir wirklich großen Spaß und ich gehe immer gut gelaunt zur Schule und komme gut gelaunt raus. Also dieser Kontakt macht mir Spaß. Und ich dachte, okay, das mit dem Schriftsteller-Ding, das ist mir zu riskant. Das probiere ich später, wenn ich mir eine einigermaßen sichere Existenz aufgebaut habe.
Ja, und wie kamst du dann zum ersten Buch?
Ich weiß, dass ich irgendwann so dachte, gut, ich bin jetzt Lehrer, ich habe ein sicheres Einkommen, jetzt ist es kein Wagnis mehr. Ich kann jetzt mal anfangen, so richtig ernsthaft an einem Manuskript zu arbeiten. Das habe ich dann angefangen, arbeitete an dem Manuskript meines Debüts, Tierchen Unlimited. Davor hatte ich schon relativ große Geschichten geschrieben, zum Teil so an die 200 Seiten, hatte aber zum Glück noch so eine kritische Fähigkeit einzuschätzen, dass das noch nicht gut genug war, um veröffentlicht zu werden. Ich dachte jetzt aber, wenn ich mich anstrenge, glaube ich, kriege ich das hin. War dann auch so. Ich habe zunächst mal den Fehler gemacht und habe dieses Manuskript unverlangt an alle möglichen Verlage geschickt und das landet dann sofort in der Mülltonne. Also Praktikanten in Großverlagen haben zum Teil nur die Aufgabe, Ablehnungsbriefe zu schreiben, wenn überhaupt, oder einfach diese unverlangten Manuskripte zu entsorgen. Und dann erfuhr ich von einer Schriftstellerin, deren Lesung ich in einer Fortbildung für Lehrer besuchte, von ihr erfuhr ich, dass man einen Agenten braucht. Der kann das an die Verlage vermitteln. Und dann habe ich angefangen, bei Agenturen zu telefonieren, bis ich bei meiner Agentin untergekommen bin, bei der ich bis heute bin.
Es ist ja fast ein bisschen wie so ein Märchen, ihr Leben, was ihr Schriftstellerei angeht. Es hat so ein gutes Ende genommen. Und es geht ja noch weiter.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Irgendwie, es ist furchtbar viel schiefgegangen. Also dieser Krieg hat wirklich meine Familie ruiniert. Meine Eltern sind beide psychisch schwer erkrankt in den Jahren nach dem Krieg. Also bei meiner Mutter geht es bis hin zur Unkenntlichkeit. Die lebt heute in einem Pflegeheim, die erkennt mich gar nicht mehr. Die Schizophrenie bei ihr kreist auch immer um diese Kriegsthemen. Es ist furchtbar, wie viel mir von diesem Krieg weggenommen worden ist. Und ich hatte lange Zeit auch gar keine Hoffnung, dass das mal besser wird. Und die Tatsache, dass ich nun mir diesen Traum verwirklicht habe und dass ich dann auch in der Pandemie Vater geworden bin, was mein anderer großer Lebenstraum war, dass wir jetzt dieses kleine Mädchen haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Leben wirklich nach einer langen, wirklich dunklen Zeit so eine Wendung hin zum Besseren genommen hat. Und darüber bin ich unheimlich glücklich.
Denn je nach Zählung sind es, glaube ich, 5 oder 6 oder vielleicht sogar 7 Bücher in den letzten 7 Jahren. Sehr beachtlich jedenfalls.
5. Es sind 5.
Aber es ist auch schon wahnsinnig viel.
Ja, das stimmt. Aber wenn es halt Spaß macht, ne?
Was haben Sie für Pläne gerade?
Also ich arbeite zurzeit an dem Nachfolgebuch von Radio Sarajevo, in dem ich über unsere Zeit als Flüchtlinge schreiben werde und über die Entwicklung meiner Familie, auch über das, was ich eben angedeutet habe, diese psychischen Erkrankungen meiner Eltern, wie ich mich in Deutschland einfinde. Das wird auch ein schönes Buch. Anders als Radio Sarajevo, aber nicht weniger interessant, weil ich glaube, es wäre doch ganz cool, wenn Leute mal ein bisschen nachfühlen können, was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Ich meine das gar nicht vorwurfsvoll. Ich glaube, das ist etwas, das Menschen auch interessiert. Ich bin jetzt auch für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert worden mit einem Ausschnitt aus diesem Nachfolgebuch. Das ist dieser große Literaturwettbewerb. Da bin ich sehr aufgeregt. Ende nächsten Monats schaue ich mal, wie weit ich dort komme. Und ansonsten möchte ich in der nächsten Saison ganz viele Spiele vom 1. FCK besuchen, mich daran erfreuen, dass meine Tochter immer älter wird und immer mehr Worte lernt, ja, und versuchen, so gut es geht, das Leben zu genießen.
Das war unser heutiger Gast, der Schriftsteller Tijan Sila, zugeschaltet aus Kaiserslautern. Sein jüngstes Buch Radio Sarajevo ist beim Verlag Hansa Berlin erschienen und ein Kinderbuch hat er auch noch geschrieben. Das ist auch in diesem Jahr erschienen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke nach Kaiserslautern. Alles Gute.
Dankeschön.
Ja, und falls Sie zu spät eingeschaltet haben oder sich die Sendung nochmal anhören möchten, den Talk finden Sie im Podcast, als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es auch den Podcast Radioreportage, spannende Themen von Politik bis Gesundheit, von Wirtschaft bis Kultur, von erfahrenen Kolleginnen der ARD, zu finden in der ARD Audiothek.